werdet dann im Laufe des Vortrags dann auch sehen, warum das ganz ein schwieriges Thema ist. Und jetzt am Anfang, damit wir ein bisschen munter werden, wollen wir uns ein kurzes Video anschauen. Noch einmal bitte. Ja, also ihr habt es mitgekriegt, you can do it, du kannst es tun, du kannst es tun. Also der Mensch, wir leben so im Spannungsfeld von wir brauchen das, Ermutigung, du kannst das, du kannst das, du kannst das. Aber manchmal müssen wir auch wieder ein bisschen runtergeholt werden, wie es beim nächsten Video zu sehen ist. Und vielleicht den Ton ein bisschen lauter, weil das müssen wir ein wenig dramatisch haben. Ja, also der Mensch im Spannungsfeld von Ermutigung und Entmutigung. Gut. Vielleicht geht es nur aus, dass ich dann noch anzeige. Beim vierten Vortrag. Ich hab mehrere solcher Videos. Es ist so, meine Frau ist heute nicht da, das ist eh besser, weil die schauen sie immer mit mir, weil ich das so lustig finde, aber. Ich bin ein alter Kindzopfen und das ist der Vorteil, wenn man Lehrer ist, da kann man so die Schüler sagen, geh, sucht mir ein paar gute Videos und die laden wir das dann runter und die besten brennen wir dann. Ja, sind legal, übrigens. Natürlich. Die Furcht Gottes, Vortrag 3. Also für mich ist es wirklich ein ganz schwieriger Vortrag. Die Woche einen Besuch gehabt von einem lieben Bruder. Ich hoffe, dass wir mal Freunde, tiefere Freunde werden. Wir kennen uns noch nicht so gut. Und er hat zu mir gesagt, er freut sich auch auf den Vortrag, weil er hat eigentlich zu wenig Gottesfurcht. Und es ist eigentlich etwas, was man nicht einfach so hat, sondern was wir alle lernen müssen. Und wo die Lebensumstände dazu beitragen, dass man mehr Gottesfurcht kriegt. Und die große Frage ist, wie kann man einen Gott gleichzeitig lieben und gleichzeitig fürchten? Das geht doch irgendwie gar nicht. Und hier ist bitte nicht gemeint, gleich von Anfang an ein bisschen Respekt haben oder Achtung haben. So wie es mir heuer beim Jugendlager passiert ist, zu Pfingsten, mit die Allgäuer Jugendlichen und da war so eine Familie aus drei Burschen, die waren alle ziemlich groß, so ab 1,85 Meter aufwärts und dann sind wir zum Badesee gefahren und der Zweitjüngste, der hat sich so beim Badesee so aufgebaut, ich war so im Wasser, so halbert und er ist so oben gestanden und gesagt, na du kleiner Mann. Und ja, ich habe einen Respekt vor diesem Burschen, aber gefürchtet habe ich mich nicht. Ja, wie es weitergegangen ist, erzähle ich lieber nicht. Ich habe euch am Anfang, beim ersten Vortrag, habe ich drei Gründe genannt, die mitentscheidend waren, warum ich mich bekehren durfte. Das eine war die Angst, in der Hölle zu landen. Das zweite war, diese Liebe Gottes hat mich unheimlich angezogen, dass die auch für mich gelten sollte. Und das dritte war, Ruhe und Frieden zu haben. Und ich war am Anfang sehr glücklich mit dieser neuen Beziehung mit Jesus Christus. 2 Monate später habe ich aber eine junge Frau kennengelernt, habe mich in sie verliebt und es hat dann so ausgeschaut, dass ich am Samstag in den Jugendkreis gegangen bin von 7 bis 10 und dann habe ich mich mit ihr verabredet in der Disco. Da war ich dann bis 2, 3 Uhr in der Früh. Und so ist irgendwie auch mein Interesse an Jesus Christus bergab gegangen. Ich habe damals sehr viel Sport betrieben. Wir sind in die Regionalliga in Volleyball aufgestiegen. Das war damals die zweithöchste Spielklasse. Ich habe dort Steller gespielt. Wir haben viermal in der Woche trainiert. Könnt ihr euch also vorstellen, viel Zeit habe ich nicht mehr für Gott gehabt. Gemeinde bin ich auch keine gegangen. Dann bin ich mit einem Freund um 2 Uhr in der Früh von der Disco nach Hause, habe dann auswärts bei ihm übernachtet und habe ich dann gebetet zusammen und habe gesagt, ja, er hat behauptet, er ist auch gläubig, mittlerweile ist er vom Glauben schon längst abgefallen. Und ich habe gebetet und habe gesagt, Herr Jesus Christus, irgendetwas ist nicht mehr in der Beziehung, so wie es früher war, zwischen uns zwei. Aber ich bin ja so ein sturer Hund. Und wenn du es nicht mir beinhart sagst, was los ist, dann kapiere ich es sowieso nicht. Also zeig mir das, was der Grund ist. Nun, Jesus hat dieses Gebet erhört. Ich bin 10 Stunden später dann im Krankenhaus gelegen. Ich habe mir alle Bänder im linken Knöchel bei einem Auswärtsspiel in Wels gerissen. Es waren mehrere Bänder gerissen. Der Knöchel war so kaputt, dass sie ihn mit so Knorpelüberbrückungen, haben ein paar Mediziner da, ich habe keine Ahnung so genau, aber sie haben halt das irgendwie so zusammengefliegt. Nur, ich habe dann 10 Jahre lang Schmerzen gehabt. Ich konnte nicht mehr anständig bergauf gehen. Ich musste den Leistungssport aufgeben, denn ab einer gewissen Belastung hat der Knöchel einfach auslassen. Und ja, wie gesagt, 10 Jahre habe ich mit Schmerzen gelebt. Aber ich habe begonnen damals, nach der Erhörung meines Gebetes, Gott ist auch zu fürchten. Und wie kann es das geben, ihn gleichzeitig zu lieben und auch dann zu fürchten? Petrus zum Beispiel, als er die ganzen Fische, diese Menge Fische gefangen hat, sagt er, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und gleichzeitig, im selben Augenblick, in derselben Situation, hat er alles verlassen und ist ihm nachgefolgt. Geh weg von mir und trotz dieser Furcht, ich bin ein sündiger Mensch, so hingezogen zu ihm, dass er sein ganzes Geschäft liegen und stehen gelassen hat und ist ihm nachgefolgt. Manchmal ist unser Bild von Gott falsch. Vor allem durch harte Umstände kann sich unser Bild von Gott ändern und es geht. Und so wie im Matthäus-Evangelium in dem Gleichnis von den Talenten, wo einer dann die Talente vergräbt und dann wie der Herr ihn fragt, warum hast du das vergraben, warum hast du es nicht zumindest auf die Bank gebracht, damit es Zinsen bringt, sagt er, ich habe gewusst, du bist ein harter Mann. Ein falsches Bild. Ein Bild, wo die Furcht in Angst umschlägt, in eine Angst, wo man sich zurückziehen will von Gott. Das ist nicht Furcht. Also ich möchte 2 Begriffe verwenden. Wenn ich sage Furcht, dann geht es in Richtung Ehrfurcht, Respekt, aber auch wirklich fürchten. Und wenn ich sage Angst haben, dann ist es eine ungesunde, emotionale Reaktion auf Gott. Angst müssen wir nicht vor ihm haben. Aber zu fürchten ist er. Wenn wir also Gott fürchten sollen, dann muss es irgendetwas an ihm geben, was bewirkt, dass wir uns zurückziehen. Irgendetwas, das in uns ein Gefühl erzeugt, dass wir Furcht kriegen. Der Gott der Moderne, der lautet so. Ich möchte ein paar Zitate bringen. Gott ist der Chef aller Abenteurer. Jesus feierte gerne Partys in Häusern, wo der Wein in Strömen floss. Einer fordert seine Zuhörer auf mit den Worten, wir wollen Gott segnen. Eigentlich ist es doch so, dass der Größere den Kleineren segnet. Jemand betet, Gott, ich vergebe dir, dass du das in meinem Leben zugelassen hast. Jeder muss es lernen, Gott zu verzeihen, dass er vieles im eigenen Leben zugelassen hat. Ein bekannter Prediger sagt, Herr, ich möchte ein Mann des Glaubens werden, wenn du bereit bist, mir zu vertrauen. Einer sagt, wenn Gott in den Spiegel sieht, dann sieht er mich. Wenn ich in den Spiegel sehe, dann sehe ich Gott. Halleluja. Wissen Sie, manchmal sagen die Leute zu mir, wenn sie sauer sind und mir eins auswischen wollen, sie glauben wollen, sie wären ein kleiner Herrgott. Ja, danke, Halleluja, das haben Sie genau richtig verstanden. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Jesus? Jawohl. Hören Sie mich. Laufen Sie denn hier alle herum wie die Götter? Ja, warum eigentlich nicht? Gott hat mir das so gesagt und weil ich eine genaue Kopie Gottes bin, werde ich so handeln wie Gott. Oder auch schon öfters gehört, ich habe die geilste Droge entdeckt, das ist Jesus. Vor ein paar Jahren hat jemand bei uns am Ort eine Töpferwerkstatt aufgemacht und ich wollte ein paar Gefäße kaufen. Und da wollte man dann irgendwie das so ungesetzlich verhökern und hat sich aber zu dieser Zeit als Christ ausgegeben und ich habe zu ihm gesagt, ja, irgendwie ist dir das nicht unangenehm, ich meine, du kannst zwar den Staat betrügen und die Steuern, aber Gott eigentlich nicht. Ah, hat er gesagt, Gott, Gott ist doch nicht so kleinlich, Gott liebt uns und ist froh, dass er mich hat. Aha, ich habe gedacht, ich soll froh sein, dass ich Gott habe. Aber er ist froh, dass er mich hat und darum kann ich machen, was ich will. Der Gott der Apostel ist anders. Ich habe es heute schon zitiert, Hebräer 12, 28, 29. Wollen wir es gemeinsam noch einmal lesen? Hebräer 12, 28 bis 29. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Beachte, hier spricht er zu Christen, nicht zu Ungläubigen. Zu Christen spricht er, die im Begriff sind, abzufallen, die im Begriff sind, den Glauben hinzuschmeißen, die im Begriff sind, wieder zurückzukehren zum Judentum. Und denen schreibt er, wir sollen Gott dienen mit Scheu und Furcht. Warum sollen wir Gott fürchten? Erstens, wir fürchten Gott, weil er der Allmächtige ist. Als Mose sich in der Gegenwart Gottes befand, der Freund Gottes, war voll Furcht und Zittern. Scheu und Furcht, was heißt es? Das heißt, seine Gnade nicht missbrauchen, indem wir sie ausnützen. Ich habe lange damit gerungen, wie ehrlich das mit euch sein soll. Aber wisst ihr, ich bin nicht recht viel besser als ihr. Und vor 5 Jahren ernsthaft angefangen zu beten, Herr, was willst du mit meinem Leben? Und man hat dann so gewisse Vorstellungen, so wie der Kändler Stefan. Vielleicht irgendwas Gewaltiges auf die Füße stellen. Und der Vers, den mir Gott immer wieder als Antwort auf dieses Gebet, immer wieder gesagt hat, immer wieder auf dieses Herz gelegt hat, war 2. Korinther 4, Vers 1 und 2. Da sagt er, der Apostel Paulus, darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt. Wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes. Es gibt Dinge, deren wir uns schämen. Das sind die geheimen Dinge. Erzählen wir niemanden. Möchten wir nicht, dass jemand weiß. Und wir schämen uns dafür. Und ich habe mich irgendwie gefragt, warum habe ich über manche Dinge so wenig Sieg? Und ich glaube, ein Grund war der, weil ja Gott mir eh vergibt. Oder glaubt ihr wirklich, ihr seid die Einzigen, die sich jemals einen Film angeschaut haben, wo sie sich nachher geschämt haben, dass sie sich den Film angeschaut haben. sollen wir irgendwie dieser Wirklichkeit stellen müssen. Es sind doch Dinge, wo ich mir dachte, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, ich müsste mich ja schämen. Es gibt auch andere Bereiche. Aber er vergibt mir eh. Das, was mir abgegangen ist, war Gottesfurcht. So, Gott musste hart schneiden, um mir zu lernen, dass die Gnade nicht etwas ist, was man missbraucht. Ich habe früher in meiner Jugend, da wir eher ärmlich aufgewachsen sind, immer in den Ferien gearbeitet. Auslandsbaustellen auf dem Bau. Und bei einer Auslandsbaustelle haben wir am Adelberg gearbeitet. Da haben wir Stützen gesprengt. Ich war mit Sprengmeister unterwegs. Wir haben die Löcher gesprengt. Dann ist so das vorbereitet worden, die Schalung fürs Betonieren, und dann wurde mit dem Hubschrauber betoniert. Und da muss ich auf einer Baustelle arbeiten, da war ein 30.000 Volt Kabel vergraben zur Bergstation St. Anton am Adelberg. Und ich war Führer von so einem internationalen Bautrupp. Das waren die ganzen Chinesen, Neuseeländer und Amerikaner, die haben alle nur Englisch können. Und so habe ich da immer dolmetschen müssen. Wir sind immer umgekirscht in der Gegend und haben da halt gearbeitet. Und sind wir auf dem Weg zur Arbeit gewesen mit Schaufel und Krampen. Und plötzlich ist ein Gewitter gekommen auf 3000 Meter Höhe. Dann hat es zum Knistern angefangen. Wir sind nämlich einen Meter neben dem 30.000 Volt Kabel gestanden. Der Neuseeländer, der hat so lange Haare gehabt, dann hat es wir im Film die Haare aufgestellt, aber so. In alle Richtungen. Wir haben die Panik bekommen, haben alles liegen und stehen gelassen, sind in die Bergstation gelaufen, haben uns am Boden zusammengekauert, dann hat es einen Duscher da, hat es in die Bergstation eingeschlagen, den Sicherungskosten hat es rausgerissen. Da kriegt man Angst. Keiner hat mehr coole Sprüche gemacht. Es war echt unheimlich. So, wir fürchten Gott, weil er der Allmächtige ist. Komischerweise steht in Hebräer 10, Vers 31, auch im selben Brief, Hebräer 10, Vers 31, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Warum sollte es so beunruhigend sein, sich in die Hände des lebendigen Gottes fallen zu lassen? Das ist doch was Schönes. Man lässt sich in die Hände des Vaters fallen. Ja, aber nur für den, der in seinem Willen lebt. Sonst ist es nicht beruhigend. Die Furcht des Herrn, um dem Bruder eine Antwort zu geben, der die Woche das gesagt hat, wie er bei mir daheim zum Besuch war. Das ist nicht etwas, was man im Kopf in einem Seminar lernen kann. Es ist etwas, was wir im Herzen verstehen müssen. Es gilt übrigens für alle fundamentalen christlichen Wahrheiten. Und es geht auch nicht von heute auf morgen mit irgendeinem Programm, sondern es ist eine Lebenseinstellung, es ist eine Entscheidung. Herr, ich möchte dich in der rechten Art und Weise fürchten und lieben lernen, wie es dir gebührt. Wir haben ja keine Ahnung mehr in unserem neutralen, demokratischen Österreich, was es heißt, jemanden Respekt und Ehre zu erweisen. Wir ziehen ja in unserer Gesellschaft jegliche Autorität durch den Kau. Angefangen bei meiner Wenigkeit. Wer hat heutzutage noch einen Respekt vor einem Lehrer? Lacht jetzt ja nicht. Keinen Respekt mehr vor den Eltern, vor andere Obrigkeiten, vor Politikern. Vor einigen Jahren hat die Queen Geburtstag gehabt. Und ich habe von einem gelesen, der zufällig in London geweilt hat. Und der ist ins Wembley-Stadion gegangen. Da hat die Queen wurde eine Parade abgehalten zu Ehren der Queen, der Königin von England. Und wisst ihr, was passiert ist, wie sie eingefahren ist in ihrer Kutsche ins Stadion? Es ist absolut still geworden. Und jeder ist aufgestanden. und sie haben ihr Ehre gezollt. Und wir sind so verwöhnt in unserer Beziehung zu Gott, dass wir in der Badewanne liegen, haben die Füße nach oben gelegt, haben eine kleine Gideon-Bibel in der Hand, lesen 5 Minuten drin, sagen nur Herr, segne den Tag, und das nennen wir Gemeinschaft haben mit dem zu fürchtenden, allmächtigen Gott. Übrigens, ich rede nur von mir. Ich rede nicht von dir. Habe ich schon so gemacht. Aber es hat mich erschreckt. Wenn du Gott in letzter Zeit respektlos behandelt hast, bist du heute bereit, darüber Buße zu tun? Beim Papstbesuch 1998 in Salzburg war unheimlich viel Security da. Mehr als bei Bill Clintons Besuch in Deutschland. Überall auf den Dächern sind die Scharfschützen postiert gewesen. Die Bodyguards haben ihn wie ein lebendiger Wal umrahmt. Man hat 3 Akkreditierungen braucht, dass man in den Dom hinein durfte. Eine bedeutende Persönlichkeit. Jesus ist nicht so auf die Erde gekommen. Und vielleicht haben wir deshalb zu wenig Respekt. Weil er wie ein stiller, unbekannter, gewöhnlicher Mensch gekommen ist. In Jesaja 29, Vers 13, ein interessanter und wichtiger Vers für unser Thema. Jesaja 29, Vers 13, lesen wir, dass Gott auf menschliche Standards reduziert worden ist. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht, interessanter Ausdruck, und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Wie kann es das geben, dass man eine Art Frömmigkeit entwickelt und nach außen hin einen gewissen frommen Respekt Gott gegenüber erweist, aber mit dem Herzen ist man weit entfernt. Man verhält sich eigentlich nur so, wie man sich heute als Christ zu verhalten hat, aber inwendig schaut es anders aus. Wie ich gläubig geworden bin, bin ich in einen Jugendkreis gegangen. Meine Vorstellung vom Christsein war, man redet mit einer tiefen Stimme, ganz langsam, und hat einen Bart. Ich rede ein bisschen schneller, habe eine höhere Stimme und ich mag keinen Bart. Es ist sogar so weit gegangen, dass ich geglaubt habe, die Christen können alle nicht Skifahren. Ich war auf einer Skifreizeit, da habe ich 4 Tage lang versucht, krampfhaft irgendwie zu verstecken, dass ich Skilehrerausbildung gemacht habe. Ich möchte ja nicht hochmütig erscheinen. Dann habe ich damals, am 5. Tag habe ich beschlossen, die christliche Gemeinschaft zu verlassen und wie eine gesenkte Sau einen Tag zu verbringen auf der Piste, dann waren wir wieder wohler. Ich fahre übrigens auch ein Auto ohne Pickel. Das einzige Pickel, falls das jemand einmal von euch, wo kriegt, das ich haben würde, wäre das, mein Fahrstil ist nicht für christliche Pickel geeignet oder irgend sowas. Ich tue mir es nicht auf. Ich behaupte nämlich nicht, sehr christlich zu fahren. Ich meine, ich fahre eh, ich halte mich eh an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber ich weiß nicht, wie ein Christ fährt. Darum will ich auch kein christliches Pickel haben. Aber wir tun schon sehr viel, was menschlich von uns verlangt wird. Aber hier sagt er, das ist nur angelerntes Menschengebot. Im Herzen seid sie von mir entfernt. Das tut schon Adam. Adam glaubt nämlich, auch Gott auf menschliche Standards reduzieren zu können. Warum? Er glaubt der Schlange, dann wird sie so sein wie Gott. Und Adam hat es geglaubt. Wir sagen zwar Gott, aber unsere Vorstellung von ihm ist teilweise völlig verweltlicht. Wir reden über Gott und wir beten zu Gott und insgeheim fragen wir uns, was bringt mir das? Was hab ich davon? Wie viele Leute in unseren Gemeinden und Jugendkreisen hängen herum mit dieser Konsumentenhaltung? Und wenn es ihnen nichts mehr gibt und wenn es ihnen nichts mehr bringt, dann sind sie wieder nimmer zum Sehen. Wir beten einen stark vermenschlichten Gott an, der immer gütig ist, nie zornig ist, nie böse ist, immer in Kontrolle ist, immer freundlich, immer nachgiebig, immer. Wir wochen ziemlich klein und ziemlich gering und dann denken wir vielleicht, er wird mir eh nichts tun, seine Allmacht ist durch meinen freien Willen begrenzt. Und wenn er mich liebt, muss er mich sowieso so nehmen, wie ich halt bin. Und wenn ihm das nicht genügt, dann kann er mich gern haben. Dann wird er schon sehen, wie er ohne mich zurechtkommt. Wisst ihr, das ist so kindisch, wie die kleinen Kinder, die irgendwann einmal eine Phase haben und zu den Eltern sagen, wenn sie das nicht kriegen, dann packen sie ein Pinkerl, wie bei Pippi Langstrumpf, und dann laufen sie nämlich davon. Vielleicht hat das wer von euch gemacht. Dann laufe ich nämlich davon. Und dann werden Mama und Papa schon sehen, wie weit das kämen ohne mich. Und dann begibt sie der kleine Stoppe mit 4 Jahren, begibt sie auf die Reise und wartet gleich dahin. Und meinen sie gewinnen. Meine Tochter war so. Die hat mir 1/2 Stunde auf der Skipiste bloßgestellt. Steht nicht mehr auf. Denn sie wird nicht den Hang hochtreten. Sie fährt mit dem Lift. Am ersten Tag, wo sie überhaupt auf Ski gestanden ist. Denn sie kann Ski fahren. Sie interessiert es nicht da, wie alle anderen Kinder da probieren. Sie fährt mit dem Lift, fährt runter. Ich habe gesagt, nein. Sie sagt, ja. Dann hat sie sich hingesetzt. Dann bin ich gegangen. Weil man dachte, der kleine Pimpf, der wieder irgendwie zergeht. Nix. Die ist 20 Minuten auf der Skipiste, ein ganz kleiner Punkt da oben, gesessen. Schaut. Wer glaubt's, wer verloren hat? Ich. Spockt und bin heimgefahren mit ihr. Damit war die Skisaison beendet. Ein Jahr später wieder. Wir fürchten Gott oder haben ihn zu fürchten, weil wir Sünder sind. Schlagen wir Jesaja auf, Kapitel 6, 1 bis 5. Jesaja sieht den Herrn. Jesaja hat keine Begegnung mit einem Tyrannen. Es steht, Kapitel 6, Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Und so weiter. Die anderen haben gesagt, heilig, heilig. Da sprach ich, Vers 5, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher gesehen. Ja, die Säume seines Gewandes hat er gesehen. Und trotzdem kommt er zu dieser Erkenntnis. Ich bin ein sündiger Mensch. Woran erkennst du denn, ob jemand wirklich Gott fürchtet oder nur so tut? Ganz einfach. Am Lebenswandel. Denn mangelnde Gottesfurcht, Jeremia 2, Vers 19, führt zum Verlassen. Erkenne doch und sieh, dass es schlimm und bitter ist, wenn du den Herrn, deinen Gott, verlässt, wenn bei dir keine Furcht vor mir ist. Mangelnde Gottesfurcht führt zum Verlassen Gottes. Ich habe in der Mittagspause einen Freund gefragt, warum begehst du nicht Ehebruch? Es ist zwar nicht unbedingt ein Thema für ein Mittagspausengespräch bei Schnitzel und Pommes frites, aber warum begehst du nicht Ehebruch? Warum würdest du keinen Ehebruch begehen? Seine Antwort war interessant. Er hat gesagt, ich fürchte mich, ich könnte all das, was ich in meinem Leben aufgebaut habe mit meiner Frau, verlieren. Ich würde mein Zeugnis verlieren. Ich würde das Vertrauen meiner Frau verlieren. Und vor dem fürchte ich mich. Habe ich gesagt zu ihm, das ist interessant. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass du sagst, weil ich sie so sehr liebe. Aber wisst ihr, Liebe allein bewirkt nicht, dass man sich zusammenreißt. Denn die Liebe allein zum österreichischen Staat bewirkt bei mir auf der Autobahn nicht, dass ich 130 fahre. Es ist eher das andere. Da ist es gut, einen Fernfahrer als Freund zu haben, der in ganz Europa die Radarstationen kennt. Warum halte ich mich an die Gesetze? Weil ich nicht zahlen will. Ich habe keine Angst vor meiner Frau. Aber mir geht's auch so. Ich möchte die Ehe nicht brechen. Aus Furcht davor, all das zu verlieren, was wir in 16 Jahren Ehen aufgebaut haben. Nicht nur, weil sie lieb. Es gehört beides dazu. Wir fürchten Gott, weil er der Richter der ganzen Erde ist. Psalm 89, Vers 9. Hier, das ist aus der Sixtinischen Kapelle. Und inmitten dieses Freskos ist Jesus Christus. Psalm 89, Vers... Na, stimmt jetzt nicht. Tut mir leid, da habe ich jetzt einen falschen Vers. Ich glaube, es ist... Aber das wird es mir so auch glauben, dass Gott der Richter der ganzen Erde ist. Und hier sehen wir Jesus Christus. So wie ihn Michelangelo dargestellt hat. Ein souveräner Richter, ein erhöhter Richter. Man sieht es nicht so gut im Fresko, aber alle Augen schauen auf ihn, wie er richten wird. Und der Ausdruck ist nicht zornig oder nervös, sondern souverän, selbstbeherrscht, alles im Griff habend. Wir hören ständig, ganz lieb Gott. Ich habe einmal in einer Schule gearbeitet und in Timmel kam und da bin ich auch essen gegangen. Und die haben immer Witze erzählt über Gott. Richtig schweinische Witze und alles drum und dran. Also richtig so gotteslästerliche Witze und schweinische Witze. Und ich habe dann einmal zu einem gesagt, zu einem, der Religion unterrichtet. Habe ich gesagt, ich is nimmer mit euch. Ja, warum? Ja, weil ihr dauernd über Gott witzelt. Und dauernd so schweinische Sachen erzählt. Und er hat gesagt, geh, das ist ja nicht so schlimm und so weiter. Das meint ja keiner so. Dann habe ich gesagt, steht in der Bibel, dass wir über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen müssen. Und das glaube ich. Und das will ich nicht. Wenn das Jesus so meint, dann habe ich eh schon genug gewitzelt im Leben. Nämlich auf eine unangenehme Art und Weise. Gott erzieht uns. Normalerweise ist es so, dass die Kinder ihre Eltern in einem gewissen Sinn scheuen. Zumindest steht es so in der Heiligen Schrift. Wir fürchten ihn, weil er uns erzieht. Hebräer 12, Vers 6. Es sollte zumindest so sein, und es ist in meinem Erziehungsleben auch so gewesen, wenn mein Vater was gesagt hat, dann habe ich gewusst, er sagt eh nicht viel, aber jetzt wird es brenzlig. Da steht nämlich, mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Das ist nicht, und Vers 11, dann alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, aber nachher bewirkt es was Positives, nämlich die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Vers 9, wir hatten auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger, Erzieher und scheuten sie. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Ja, wir Eltern, also ich bin Vater, ich kann Privilegien streichen, meinen Töchtern. Ich erziehe's. Und wenn ich eine Privilegien streiche, dann ist es hart für sie. Und drum, ich sage zwar zu immer zu meinen Mädels, und, fürcht's mich? Dann lachen sie immer und sagen, nein. Aber sie sollen ja eh keine Angst haben. Aber ein bisschen Furcht schon, gell? Im positiven Sinn. Solange die Kinder klein sind, sollten zumindest die Eltern das Sagen haben. Wie viel Taschengeld kriegst du? Wann bist du daheim? Mit welchen Freunden hängst du herum? Und Gott ist nicht so wie manche Eltern. Und wenn du nicht brav bist, dann zähle ich jetzt bis 10. 1, 2, 3, 9, 7. So geht's dahin. Gott sagt einmal was. Nur was ich erlebt habe, ist das, wenn man nicht brav ist, wenn man sozusagen sich verirrt. Gott ist sehr gnädig und gibt dann oft eine zweite Chance und eine dritte Chance, halt auf Umwegen. So, Gott erzieht uns, und wie er uns erzieht, da hat er einen gewissen Plan. Unser Erziehungsziel mit uns ist es so, wir tun gern Leitern überspringen, so die Sprossen. Also bei mir ist es so, ich sage oft zum Herrn, Herr, ich bin relativ genial, und die erste Volksschule habe ich schon geschafft und die zweite Volksschule, aber ich glaube, so wie ich mich selber einschätze, die dritte und die vierte überspringen wir. Machen wir gleich mit dem Gymnasium weiter. Und es ist so, wie wenn du ein Teil des Volkes Israel bist und da ist die Wolke vor dem Volk hergegangen in einer Feuersäule in der Nacht und da ist Wolke am Tag und du kofferst in die Wüste und sagst zum Herrn, follow me. Und dann kofferst du halt dahin, ein paar Kilometer, plötzlich wird's heiß, Sonne, kein Schatten mehr da, keine Wolke, gar nichts. Dann drehst du um, ja, der Herr ist gar nicht da. Dann schreist du ihm. Ja, was ist los? Kommst du nicht? Du bist doch immer bei mir, vorne und hinten, und gibst mir von allen Seiten. Nein, sagst du, ich bleib stehen, weil da geht der Weg. Na Herr, du musst dich täuschen. Dein Routenplaner, deine Software, die passt nicht mit meiner Software zusammen. Meine Software sagt, wir gehen in die Richtung. Und dann ist es so, Gott ist geduldig und der wartet jahrelang, bis du wieder genau zu dem Ausgangspunkt zurückkommst, wo du weggegangen bist. Weil er keine Stufen überspringt. Wir sind erst in der dritten Klasse und die braucht einen Abschluss. So, er zieht uns. Gottes Furcht soll uns lehren, wir fürchten Gott, weil Errettung ein Geschenk ist. Philipper Kapitel 2, Vers 12 sagt er, meine Geliebten daher, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Seid schon recht müde. Es ist nämlich anstrengend zuzuhören. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Mache ich das ein bisschen kürzer, den Teil. Errettung ist ein Geschenk. Dass meine Frau mich geheiratet hat, ist ein Geschenk, das ich nicht verdient habe. Aber jetzt gilt es, dieses Geschenk der Ehe mit ihr zu pflegen und zu nähren und nicht leichtfertig zu behandeln. Und es gibt Dinge, die sind unter der Gürtellinie, die dürfen nie gesagt werden in einer Ehe. So, Errettung ist ein Geschenk, aber du musst es auch pflegen und nähren. Wie schaut's aus mit dem? Gottes Furcht richtig verstanden bedeutet, man nimmt Gottes Wort ernst. Man vermeidet das Böse. Man geht nicht dorthin, wo man weiß, es wird brenzlig für mich. Ein Bekannter von mir, der war Alkoholiker. Und immer dann, wenn er sein Alkoholproblem überwunden hat, und er ist auch gläubig, dann hat er gesagt, jetzt bin ich frei, und hat sich eine Kiste Bier gekauft. Und die hat er dann in den Stadl gestellt. Und dann hat er gesagt, hey, ich bin frei. Schau, die Kiste Bier steht im Stadl. Und ich brauch's nicht. Nur die Geschichte ist immer so ausgegangen, wenn er frustriert war, dann ist er zur Kiste Bier gegangen. Gottes Furcht ist ein Gebot, wie alles andere auch. Sie ist eine Quelle des Lebens. Wer Gott fürchtet, der hat einen Vorteil. Ich habe einen Kollegen gehabt, der ist voriges Jahr in Pension gegangen. Und der hat einmal gesagt, über ganz schlimme Kinder bei uns in der Schule, hat er gesagt, die Dorne haben so laut, denn sie haben nie das Vorrecht genossen, gehorsam zu lernen. Wenn du das einmal gelernt hast, dann ist das ein Vorrecht und ein Vorteil für dich. Jeder Betrieb wird dich lieber nehmen als den Rebellen. Und ich weiß das, weil wir haben eine Poli angeschlossen und da bemühen wir uns, dass wir den Leuten Jobs vermitteln. Und da haben wir einfach immer wieder einen, was weiß ich, vor 2 Jahren ist einer mit der Soundmaschine zum Schnuppern gekommen. Voll auftrat, Skater gewandt, ist einmarschiert am Arbeitsplatz. Hat nicht gekriegt. Einer ist reingegangen zum Chef von einer Firma, die, was weiß ich, 100 Angestellte hat. Ist reingegangen und hat gesagt, Grüßeng! Hat den Job auch nicht gekriegt. Und leider hat das nicht gelernt. Also es bewirkt schon etwas Gutes. Möchtest du weise werden? Ja, Gottes Furcht bewirkt Weisheit und Erkenntnis. Auf das kommen wir dann noch. Es ist ein Sündenblocker. Wenn man Gott fürchtet, sündigt man nicht mehr so viel. Man vermeidet das Böse. Und es ist auch die richtige Haltung, um Gott zu nahen und ihm zu dienen. Habt ihr schon mal so etwas ältere Gläubige als mich, so 20, 30 Jahre öder? Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen ein paar vorstellen. Nehmen wir mal den Walter Mauerhofer her. Wisst ihr, was eines seiner Charakterzüge ist? Und ich glaube das, das ist Gottesfurcht. Und wisst ihr warum? Weil er ein durch und durch dankbarer Mensch ist. Der für so vieles dankbar ist. Undankbarkeit ist ein Mangel an Gottesfurcht und entspricht dem Murren des Volkes Israel. Eines ist ein Punkt, den ich nur wirklich sehr viel arbeiten muss an mir. Es ist besser als Reichtum und hat Ewigkeitswert. Was ist das Gegenteil von Gottesfurcht? Es ist Menschenfurcht. Etwas, was wir genügend haben bei uns. Die Menschenfurcht, in welcher Form auch immer, ihr liegt immer ein Merkmal zugrunde. Die Menschen sind groß, haben überproportional abgöttische Proportionen angenommen und beherrschen uns. Der Mann dort am Mischpult, Kamera Manuel, dein sein Vater, der arbeitet in einem Altersheim. Und vor etlichen Jahren, ich weiß nicht, ob das die zwei Burmer wissen, weil da waren sie noch ein wenig zwutschgeteln, noch keine Männer. Da ist ihm gedroht worden, dass er entlassen wird. Und der oberste Chef der Altersheimer im Bezirk Gmunden ist aufgekreuzt. Das war der Bezirkshauptmann. Und der hat ihn also versucht, dazu zu bewegen, eine gottlose Handlung zu vollführen. Und er hat gesagt, das mache ich nicht. Und dann hat er gesagt, der Bezirkshauptmann hat gesagt, ja, wissen Sie nicht, Herr Kammerer, dass ich die Macht habe, Sie zu entlassen. Und der Peter hat gesagt, Sie haben überhaupt keine Macht über mich. Weil über mein Leben regiert Gott und nicht sie. Und dann ist er gegangen. Und er ist nicht entlassen worden. Aber es hat mir total gefallen. Weil so ist es. Menschenfurcht, bei Jugendlichen heißt es, nicht Menschenfurcht, nehmen wir mal ein neues Wort, Gruppenzwang. Und so solche Symptome von Gruppen- oder Klickenzwang bezüglich Piercing und Kleidung und Musikgeschmack und Alkohol und Tabakkonsum gibt es verschiedene Symptome des Gruppenzwangs. Man kann nie Nein sagen, wenn was in der Gruppe geschieht. Ah, macht man immer mit. Gefallsucht. Was denkt meine Freundin über mich? Und was denken meine Schulkollegen und über mich? Und was werden sie sagen? Und brauche ich meine Freunde? Betonung auf brauche ich. Kann ich ohne meine Freunde nicht leben? Das sieht man so oft bei so jungen Pärchen. Die bicken zusammen, wie wenn es siamesische Zwillinge wären. Im Auto siamesischer Zwilling, auf der Straße siamesischer Zwilling, wenn du zu einem sagst, du geh mal Tennis spielen, da muss ich meine Freundin fragen. Und der ist 15 Jahre alt. Da muss er seine Freundin fragen, ob er mit mir Tennis spielen kann. Na bitte. Was soll das? Ich verstehe es. Versteht ihr, ich muss schon meine Frau fragen, ob ich Tennis spielen gehen darf. Aber das ist ganz was anderes. Aber mit 15 Jahren brauchst du niemanden fragen, ob du Tennis spielen gehen darfst. Brauche ich ständig Lob? frage mich immer, was die anderen denken. Und habe richtig Angst, dass jemand hinter meine Fassade guckt und Lügen und Notlügen. Ich glaube, ein Grund für Lügen ist wirklich diese Menschengefallsucht. Es gibt ja Leute, die sind notorische Lügner. Die erzählen einfach ständig irgendwas. Nämlich wirklich. Dinge, die sind völlig an den Haaren herbeigezogen. Gehe ich Konflikten aus dem Weg? Mir hat das einmal ziemlich fertig gemacht. Ich meine, ich bin noch nicht so reif, wie Sie meint vielleicht. Aber ein Dogma in unseren Kreisen, da in unserer Gemeinde, die sind nicht besonnen, sondern die sind eine Schlaftabletten. Die kratzt überhaupt nichts mehr. Die können sich über nichts mehr aufregen. Ist das Besonnenheit? Es gibt positive und negative Beispiele. Ein negatives Beispiel in der Schrift, Ananias und Sapphira. Viele kennen die Geschichte in der Apostelgeschichte, haben es gehört. Und was war das für historischer Rahmen? Nun, der Barnabas, der war zu der Zeit der coolste in der christlichen Clique, in der Urgemeinde. Er war das Gesprächsthema Nummer 1. Stellt euch vor, was der Barnabas verkauft hat. Der hat ein riesengroßes Grundstück verkauft und das ganze Geld, den ganzen Erlös, hat er der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Und alle haben über den Barnabas geredet. Na, das ist wirklich ein klasse Christ und hin und her. Und da waren zwei in der Gemeinde, die haben sich gedacht, das war doch schön, wenn man das über uns auch sagen können. Nämlich der Ananias und die Sapphira. Und so haben sie auch etwas geben wollen, eine gute Absicht, haben es verkauft, aber haben dann gesagt, wir tun so, wie wenn das der gesamte Kaufpreis wäre, aber wir halten uns nur ein bisschen was zurück. Und dann werden wir die Geschwister beeindrucken. Und Gott vielleicht auch. Man könnte jetzt sagen, ja, was so ist. Leuten ist geholfen worden, Geld ist reingekommen. Wie? Ist doch völlig wurscht. Aber bei Gott spielen Motive eine große Rolle. Wenn wir nach dem Applaus der Menschen verlangen, dann fürchten wir Menschen. Wenn wir mehr Menschenfurcht haben, dann werden wir ihnen in irgendeiner Form dienen. Denn man dient demjenigen, den man fürchtet. Und wie reagiert Petrus? Apostelgeschichte 5. Petrus sagt, wie der Hananias einer kommt, sagt er, Vers 3, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast. Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb und weiß nicht, nachdem es verkauft war in deiner Verfügung, warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Er sagt nicht, warum hast du die Gemeinde belogen oder warum hast du uns belogen? Er sagt, warum hast du Gott belogen? Und dann kam große Furcht über die Gemeinde. Vielleicht haben sie manche gedacht, ui weia. Wenn das denen passiert, bin ich vielleicht der Nächste. Oder das hätte man nicht gedacht, dass Gott so radikal ist und so ernst zu nehmen ist. Und dann das Resultat ist, niemand wagte sich, der Gemeinde anzuschließen. Und dann haben sie aber trotzdem wieder so viel bekehrt. Wie kann man das verstehen? Nun, niemand wagte, so möchte ich sagen, sich aus selbstsüchtigen Gedanken oder Motiven anzuschließen. Ich glaube, ein Schwachpunkt in unserem Leben ist das, wenn Dinge nicht nach unserem Willen laufen, und es wird irgendwann unweigerlich der Fall sein, dann ist man enttäuscht wie ein verwöhntes Kind. Und wenn dann der Respekt weg ist vor Gott, dann hat man einen Mangel an Gottesfurcht. Warum tut Gott es nicht da in dieser Halle heute? Na, ich glaube, da würden nicht mehr recht viel da sitzen. Weil wir haben alle schon mal Gott irgendwas vorgemacht. Und vor allem den anderen haben wir was vorgemacht. Aber das sind seine Gedanken über Ehrlichkeit, über Aufrichtigkeit. Und weil er Gerichte nicht immer auf der Stelle ausführt, heißt es nicht, dass sie ohne Konsequenzen bleiben. Er weiß alles und sieht alles. Er weiß, ob wir nur den Anschein erwecken, wir würden mit Gott leben. Er weiß, welche Internetseiten du Nacht für Nacht durchblätterst. Er weiß, wie du in der Schule mit deinen Kumpels und deinen Friends herumhängst, welche illegale Software das du vom Internet obersaugst. Er weiß, wann dich das ganze Christentum langweilt und ankotzt. Er weiß, wann es deinen Eltern das Leben schwer machst und sie nicht ehrst. Wenn ein König Kinder hat, dann können diese Kinder beim Frühstückstisch auf dem Schoß des Königs sitzen, Papa zu einem sagen, Papschi oder Popischi oder Papschuschl oder was weiß ich, irgendeinen Kosenamen, und mit ihm das Frühstücksei aufschlagen. Aber wenn er in der Thronhalle sitzt und Recht spricht, dann haben sogar seine Kinder ihm denselben Respekt zu zollen wie alle anderen. Und so ist es auch mit unserem Gott. Einer, der das nicht getan hat, das war der Usa. Eine ganz komische Geschichte. Wer es nachlesen will. Der König David wollte die Bundeslade nach Jerusalem holen. Und dann hat er sich gedacht, das machen wir so. Da bauen wir einen Wagen. Und da stellen wir die dann drauf, die Bundeslade. Dann tun wir zwei Kühe, tun wir einspannen. Und die werden dann die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Und wie sie so dahin traben mit ihrem Wagen und mit ihren Kühen, rumpelt, der Wagen fällt in ein Schlagloch, die Lade fängt zum Wackeln an, die ist im Begriff runterzufallen, und der Usa geht hin und will's halten. Und Gott tötet ihn. Das ist eine komische Geschichte. Warum tötet er ihn, obwohl er doch sowas Gutes tun wollte? Nun, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wo hat David das hergehabt, einen Wagen zu nehmen? Und wenn wir die Vorgeschichte lesen, dann sehen wir, dass die Philister die Bundeslade auf einen neuen Wagen mit Kühen vom Philisterland nach Israel geschickt haben. Und der David hat sich gedacht, eine gute Idee, so machen es mir auch. Und dann steht interessanterweise, er hat sie mit seinen Männern beraten. Das ist gescheit, so machen wir's. Und was können wir daraus lernen? Wir müssen aufpassen, woher wir unsere Einstellungen und Gedanken nehmen, wie etwas zu machen ist. Nach welchem Vorbild? Man könnte doch sagen, Usa hat eine gute Absicht gehabt, aber das zählt letzten Endes. Und das zählt letzten Endes vor Gott. Aber Gott will nicht nur gute Absichten sehen, sondern dass die Dinge auch so getan werden, wie er es will. So, was tut David anschließend? Er will nichts mehr mit der ganzen Sache zu tun haben. Oh, Gott ist zu fürchten. Hände weg. Und vermietet mir irgendwo auf eine Tenne oder so, dann aufpassen. Ich ziehe mich wieder zurück nach Jerusalem. Ist mir zu steil, die ganze Angelegenheit. Nach 3 Monaten merkt er aber, dass derjenige, der diese Lade beaufsichtigt, total gesegnet wird. Also fasst der Mut, zahlen wir es noch einmal. Und jetzt tut er was Interessantes. Er berät sich nicht mehr mit seinen Männern, macht keine Diskussionsrunde mehr, sondern er schaut ins Wort Gottes ein. Und da steht ganz klar drinnen, in 5. Mose 6, 1 bis 6, macht Stangen und tragt sie. Aha. Und dann holen sie es zurück. So, wir müssen lernen zu denken, was die Schrift uns sagt. Was ist der Unterschied zwischen Furcht und Angst? Die Angst bewirkt, dass ich weglaufen möchte und mit Gott nichts mehr zu tun haben möchte. Das bewirkt Angst. Die Furcht Gottes aber bewirkt, dass ich mich zwar fürchte wegen seiner Größe, aber ich fühle mich zu ihm hingezogen. So wie Petrus. Er fürchtet sie, weil er erkennt, dass er ein sündiger Mensch ist und gleichzeitig verlässt er alles und gibt ihm sein ganzes Leben. Das ist der Unterschied. Es gibt auch positive Beispiele für Gottesfurcht und eine davon ist die Hanna. Verzöhne nur vor der Hanna, weil die meisten haben schon Kinderstunden oder so. Die Hanna hat einen Mann gehabt, der hat zwei Frauen gehabt, sie und eine andere. Und die Hanna hat keine Kinder kriegen können. Und das hat es ziemlich belastet, denn eine Frau in dieser Kultur galt als nicht gesegnet von Gott, wenn sie kein Kind gehabt hat. So, die Hanna ist ziemlich depressiv. Sie fühlt sich zweitklassig, sie fühlt sich minderwertig, sie fühlt sich unzulänglich und sie hadert mit Gott. Doch eines Tages kommt sie zu dem Punkt, wo sie aufhört, mit Gott zu hadern und sie lernt, Gott zu ehren und zu fürchten. Und ihr ganzes Selbstmitleid übergibt sie ihm und sie hört auf ihre Rechte zu pochen. Sie hört auf, ein Kind als Selbstzweck zu sehen und sie lernt, Gott zu vertrauen. Sie gibt den Knaben, das ist der Samuel, Gott wieder zurück. Und das ist ein gutes Beispiel für das, dass sie Freiheit fand und lernte, Gott zu vertrauen. Wir wissen oft gar nicht, wie unfrei das wir sind, wenn Gott nicht viele Dinge in unserem Leben wegkappt. Also wirklich so die Ressourcen, wenn wir total abhängig sind. Wir haben, wie wir ganz jung verheiratet waren, da haben wir mal eine Phase gehabt, da waren wir völlig abgebrannt, haben überhaupt kein Geld gehabt. Und wie es einfach alle Welt macht, was macht man denn, wenn man kein Geld hat? Ja, alle Welt überzieht das Konto. Und meine Frau und ich, wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, na, es steht doch in der Bibel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden. Und dann haben wir gesagt, das probieren wir aus. Und das hat eigentlich schon vorher begonnen, völlig unspektakulär, denn ich war da in Salzburg auf der BEDAG. Und eines meiner größten Opfer, das ich jemals bringen musste in meinem Leben, war, ich habe irgendwas in der Bibel gelesen, dass man Gott was geben soll von seinen Finanzen. Kommt nicht in Frage. Meine hart erarbeiteten Finanzen kriegst nichts. Das gehört alles mir. Dann habe ich aber gelesen, dass man dadurch besonders gesegnet wird. Dann habe ich mir gedacht, das probiere ich aus. Und das weiß ich heute noch. Mein erster Schritt war, ich habe damals 2800 Schilling Stipendium bekommen. Und dann habe ich mir einmal entschieden, anzufangen und 280 Schilling zu spenden. Und dann war ich gespannt, wie Gott mich segnet. Dann war ich total abbrennt. Dann habe ich gebetet, Herr, du weißt, dass ich kein Geld habe, bitte hilf mir sparen. Bin ich am nächsten Tag in die Schulpraxis gefahren, in die Kleinstraßen, in Obus. Dann hat mir der Fahrer eine Gratis-Fahrkarte gegeben und hat gesagt, Sie sind der 200.000. Fahrgast. Gratuliere. Hat 5 Schilling gekostet. So hat Gott angefangen, mir zu sparen. Und wir haben wirklich dann so begonnen. Und dann haben wir wirklich Dinge erlebt, wo wir Gott zum Fürchten dann auch angefangen haben. Das Bewegendste war für meine Frau, dass wie unsere erste Tochter auf die Welt gekommen ist. Da sind wir nach Amerika gegangen ohne Versicherung. Sie war schwanger. Die meisten haben uns abgeraten und haben gesagt, ein klares Zeichen Gottes, ihr dürft nicht gehen. Sie ist schwanger, sie kriegt ein Kind drüben, das kostet so wahnsinnig viel, habt keine Versicherung. Wir sind gegangen im Vertrauen, dass Gott unsere Rechnung zahlt. Weiß ich noch, da waren wir beim Ultraschall, beim ersten Mal. Und dann hat der gefragt, ganz vorsichtig, wer die Rechnung zahlt. Und ich habe gesagt, das ist kein Problem. Mein Vater ist ziemlich reich und brauche ihm nur einen Scheck weitergeben und das wird dann eh alles zahlt. Und er hat dann gesagt, ja, das passt dann eh. Und das war ihm dann irgendwie dann komisch. Ja, und in Österreich oder was? Nein, nicht in Österreich. Ja, dann Ihr Vater? Nein, der auch nicht. Ja, welcher Vater? Ja, der da oben. Ja, hat er gesagt. Dann verlange ich nur die Hälfte Honorar. Dann ist das Kind, ich muss das ein wenig abkürzen, da meine Frau war schon ziemlich schwanger und hat schon ziemliche Wehen gehabt. Und weil wir so ziemlich wenig Geld gehabt haben, sind wir nicht ins Krankenhaus gefahren. Jetzt sind wir da bei einem Freund, sind wir im Schlafzimmer auf und ab gegangen, in San Jose, wo das Krankenhaus war. Und da waren so kleine Haseln, so Häschen, so frisch geschlüpfte Häschen, Kaninchen im Garten hat er gehabt. Ich wollte mir meine Frau ermutigen und gesagt, schau die Hasen, schau, wie lieb das dann nachher sind. Ja, mit die Hasen, lass mich in Ruhe mit die Hasen, wenn es so schlecht ist. Dann sind wir ins Krankenhaus gekommen, um 3 Uhr nachmittags, um 5:10 ist die Jessica geboren, um 7:30 hat sie meine Frau angekleidet und ist wieder aus einem Bindungsraum gegangen und hat sie fertig gemacht zum Heimfahren. Und damit wir überhaupt aufgenommen wurden in dem Krankenhaus, haben wir $1,000 zahlen müssen. Also sie war schon ziemlich in die Wehen und ich habe dann noch den Scheck aus, ich habe halt einmal einen Scheck ausgefüllt. Es war nämlich so, dass wir, kurz bevor wir ins Krankenhaus gefahren sind, haben wir ein Kuvert bekommen, ist drinnen gestanden, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Das ist auch ein Geschenk. Da waren die $1,000 für die Anzahlung drinnen. Dann haben wir das Kind gekriegt, dann sind wir wieder heimgefahren, haben uns recht gefreut und haben geglaubt, jetzt haben wir das hinter uns und dann ist aber die wirkliche Krankenhausrechnung gekommen. Und das weiß ich heute noch. Das kleine Wuzi-Puzi ist da gelegen und die Rechnung vom Krankenhaus ist gekommen und meine Frau hat es blärt und ich habe auch keinen Spruch mehr gehabt. Und was damals? Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir auf die Knie gehen und jetzt müssen wir unseren Vater bitten, dass er das zahlt. Wir können das nicht zahlen. Und wir haben damals eine eigene Wohnung gehabt und dann haben wir immer die Post gehabt. Und dann hat mir Gott den Gedanken gegeben und hat gesagt, geh rüber zur Gemeinde, da ist auch so ein Fachbind, da haben wir so, sind ab und zu so Botschaften drin können. Vielleicht hat jemand dorthin einen Brief geschickt. Und ich habe zu Petra gesagt, Petra, jetzt geh ich um mich und jetzt schauen wir. Und ich bin rübergegangen und habe ihn, wisst ihr, was rauskommt, habe da in mein Postfachel geschaut und da war ein Brief drinnen und da war genau das Geld für die Krankenhausrechnung. Und glaubt ihr, dass wir da Furcht gehabt haben vor Gott? Da haben wir gescheit viel Furcht gehabt, wie was unser lebendiger Gott zu tun vermag. Der Herr selbst, er hat Gott mehr gefürchtet als alles andere, sogar als den Tod. Im Garten Gethsemane sagt er, wie du willst, nicht wie ich will. Lass den Kelch vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was bringt Gott zu fürchten? Die Voraussetzung für erhörliches Gebet ist eh ganz klar. Wisst ihr, wenn meine Kinder mir ständig was anschauen lassen und mich ständig hintergehen und ihr Wort nicht halten und dann zu mir kommen am Wochenende und sagen, du Papa, darf ich bei meiner Freundin schlafen und kannst mir bitte nur Geld geben, damit ich mit ins Kino auch noch gehen kann? Dann sage ich, no way, Jose. Kommt überhaupt nicht in Frage. Was, die lassen wir eine ganze Woche von dir auf den Kopf umeinander tanzen und dann belohne ich dich noch? Spült sie nicht ab. Sie versichert uns Gottes Güte. Wir leben in einer aufrichtigen Beziehung zu ihm, die wir auch genießen. Sie ist ein gewisser Schutz. In diesem Psalm steht, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Keinen Mangel. Schutz. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ich habe mir das früher ein Kajak gewünscht. Warum sollte dann Gott nicht ein Kajak schenken? Weisheit und Verstehen, Zeitmanagement, Lebensqualität. Das sind alles Verheißungen in der Schrift. Vertrauen und Zuversicht auch im Angesicht des Todes. Gelassenheit und Zufriedenheit. Wir sind oft so unzufrieden und so undankbar. Wir wollen immer weiter, höher, besser, größer, stärker, aber mit nichts sind wir zufrieden. Typisches Beispiel ist diese ganze Computerbranche. Kaum hat man einen Rechner gekauft, nach 3 Monaten ist das stärkere Modell heraus. Die Werbung tut genau mit dem arbeiten, dass wir mit nichts zufrieden sind. Glückseligkeit mit Genügsamkeit, Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Das wäre eine gute Anwendung, es auszuprobieren. Hält uns on the line, was meine ich damit? Ein Flugzeug braucht die meiste Energie, wann? Und startet. Und wenn das Christenleben so ist, dann ein bisschen, dann wieder landen, steh. Jetzt müssen wir wieder starten. Du brauchst wahnsinnig viel Energie. Wenn du aber beständig mit dem Herrn lebst, bist du wie ein Flugzeug. Das muss einmal starten und dann kannst du auch ein wenig gleiten. Klarheit und Verständnis. Freude in der Arbeit. Wisst ihr, mir taugt das eigentlich nicht. Diese Jammerei, der Österreicher ist so ein Jammerer wegen seiner Arbeit und regt sich dauernd auf, weil die Arbeit nichts ist und so sollte froh sein, wenn wir überhaupt eine Arbeit haben. Wisst ihr, ich war ein Jahr im Krankenstand, mir ist die Arbeit so abgegangen. Ich bin wieder so dankbar, dass ich arbeiten darf und arbeiten kann und eine Arbeit leisten kann. Es gibt Leute, die können nicht arbeiten. Es ist schön, wenn man arbeiten kann und dazu noch Erfolg hat bei der Arbeit. Und wenn man die Kraft hat zu arbeiten. Wir sind ja nicht nur geschaffen zum Herumsitzen. Wir brauchen das auch, eine gewisse Zufriedenheit und Befriedigung durch das, was wir arbeiten. Und erfolgreiche Leiterschaft.